Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier predigen darf. Mein Name ist Michael Schmidt-Ott und heute ist der erste Gottesdienst im neuen Jahr. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes und gutes neues Jahr. Auch denen, die jetzt am Bildschirm zuschauen und auch denen, die es vielleicht später im Stream dann sehen. Wie ihr alle wisst, dauert ein Jahr ja 12 Monate. Aber wann genau das neue Jahr beginnt, das ist tatsächlich je nach Kulturkreis unterschiedlich. Zum Beispiel, das haben wir letzten Freitag von Karl Eckloff gehört und das ist sicherlich auch für euch, Sigrid und Siegfried, interessant. Das wisst ihr natürlich, Rosh Hashanah wird im Herbst gefeiert. Als Höhepunkt des Neujahrsfestes in der Synagoge gilt das Blasen der Shofar. Andere Kulturkreise haben noch andere Daten, zum Beispiel in China wird es Ende Januar, Anfang Februar gefeiert, je nach Mondzyklus. Und im Islam ist es Al-Hirya, das Neujahrsfest, Ende Juni, Anfang Juli. Aber bei uns, und das ist eigentlich weltweit auch der populärste, allgemeinste Datum, ist es tatsächlich kalendarisch zwischen Dezember und Januar, der Jahreswechsel. Und viele von uns nutzen die Feiertage und die Urlaubstage, um zurückzublicken auf das alte Jahr und Pläne für das neue Jahr zu machen. Wir haben ja gerade eben schon einige Vorsätze hier sehen können, fand ich sehr interessant. Ich selbst habe auch oft in dieser Phase ein paar Tage frei mich hingesetzt und habe überlegt, wie viele Stunden verwende ich eigentlich pro Woche für Arbeit, Familie, Musik, die Gemeindeleitung, Sport, Freunde und so weiter. Und das Resultat einer solchen Analyse war dann oft, dass ich es bewertet habe und entschieden habe, das reduziere ich, das sind dann vielleicht Zeitfresser und das ist mir wichtig, da will ich mehr Zeit mitzubringen. Ihr habt ja vorhin gesehen, das Thema der Predigt heute ist Zeit für das Wesentliche im neuen Jahr. Wenn ich im Internet nach Zeitmanagement suche, werde ich von einer Fülle an Ratgeberliteratur erschlagen. Das ist wirklich uferlos. Da gibt es dann Titel wie zum Beispiel 24/7 Zeitmanagement, das 1x1 des Zeitmanagement, die 5 Säulen des Zeitmanagement, das Eisenhower-Prinzip, die Timeboxing-Methode, die Kopffrei-Methode, Schluss mit Stress, endlich Zeit oder, finde ich besonders gut, die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Das gefällt mir, weil ich bin ein träger Mensch und streng mich ungern an. Also das zeigt mal im Ernst jetzt, der Umgang mit Zeit ist für viele ein Thema. Der Titel meiner heutigen Predigt klingt eigentlich so ein bisschen wie einer dieser Ratgeber. Zeit für das, was zählt. Keine Zeit zu haben, das ist eigentlich für viele das eigentliche Problem. Die meisten von uns sind es gewohnt, mit Terminkalender zu leben, ob digital oder in Papierform, und ihre Lebenszeit zu planen, um alles zu schaffen, weil die Zeit knapp ist. Es ist okay, das zu tun, es ist rational, vernünftig und naheliegend. Aber ich muss auch die Tatsache akzeptieren, ich werde mit jedem Tag älter, die Zeit, die mir bleibt, schrumpft. Das wird mit zunehmendem Alter immer deutlicher. Ich muss mich also beeilen, das noch zu machen, was ich mir vorgenommen habe, Karriere zum Beispiel oder als Frau Kinder zu kriegen, solange ich noch gebärfähig bin oder eine Weltreise zu machen oder ein sportliches Ziel zu erreichen, zum Beispiel einen Halbmarathon zu laufen oder den Kilimandscharo ohne Sauerstoffgerät zu besteigen. Viele haben ja so einen Traum im Kopf, was sie unbedingt noch schaffen wollen im Leben. Die meisten Methoden des Zeitmanagements erfordern Selbstdisziplin und führen bei konsequenter Umsetzung auch tatsächlich zu gezielterer Verwendung der Zeit, zum Erreichen von Zielen und mehr frei verfügbarer Zeit. Ja, Selbstdisziplin, konsequent, das klingt eigentlich nach Stress, oder? Ich finde schon ein bisschen. Und dann ist auch die Frage, wenn ich dann mal Freizeit habe, also ungeplante Zeit, die ich selbst bestimmen kann, dann ist die Frage, was mache ich dann eigentlich? Es gibt alle 10 Jahre eine Umfrage des Statistischen Bundesamts, die ZVE, die Zeitverwendungserhebung. Und ich zeige euch mal ein paar Ergebnisse von 2022, finde ich sehr spannend. Dort erkennt ihr jetzt im inneren Ring einen Wochentag und im äußeren Ring einen Wochenendtag. Dunkelblau, seht ihr, ist Schlafen. Man schläft also ein bisschen länger am Wochenende. Schlafen und Körperpflege. Mittelblau ist Essen. Rot ist Arbeit, ist logischerweise weniger am Wochenende. Rosa ist unbezahlte Arbeit, also Haushalt oder ehrenamtlich. Und hellblau, das ist also so von 9 bis 12 Uhr in dem Quadranten, das ist die eigentliche Freizeit, wo man nichts weiter vorhat. Wenn man sich das im Detail anschaut, da liegt dort an der Spitze der Konsum kultureller Inhalte, ob Fernsehen, Bücher, Radiosendungen, Musik, Konzerte oder Theater, mit fast 3 Stunden pro Tag. Ich gehe davon aus, dass hier das Streamen von Serien oder anderen Inhalten im Web auch einen hohen Anteil hat. An zweiter Stelle folgen Sport, dann kommt Ausruhen und Entspannung, Hobby und Spiele und schließlich politische, soziale und religiöse Veranstaltungen und Aktivitäten. Also zum Beispiel dieser Gottesdienst hier mit im Schnitt 3 Minuten pro Tag, also sehr minimal. Also das ist so, wie die Majorität der Deutschen ihre Zeit verbringen. Und heute Abend möchte ich mit dir der Frage nachgehen, was aus Gottes Sicht die richtige Haltung zur Zeit ist, die uns zur Verfügung steht. Und ich nehme eins vorweg, es ist keine traurige, sondern eine sehr gute Perspektive. Die Zeit ist nicht unser Gegner, sondern sie ist auf unserer Seite. Tatsächlich wird die Dimension Zeit in der Bibel oft erwähnt. Das Wort Zeit kommt in der Lutherbibel 550 bis 600 Mal vor. Das ist ein sehr hoher Wert. Also je nachdem, ob man zusammengesetzte Begriffe mitzählt oder nur das Wort Zeit. Das hebräische Wort Et aus dem Alten Testament entspricht weitgehend dem deutschen Wort für Zeit. Es umfasst unter anderem Zeitpunkte, Zeitspannen, Jahreszeiten. Im Neuen Testament gibt es interessanterweise 2 Worte für Zeit, nämlich Chronos und Kairos. Wobei Chronos die messbare und ablaufende Zeit ist, sowohl Zeitpunkte, Uhrzeit als auch Zeiträume. Und die Ratgeberliteratur, die ich gerade erwähnt habe, spricht im Wesentlichen von Zeitmanagement im Sinn von Chronos. Und dann gibt es noch Kairos. Das ist ein bedeutsamer Zeitpunkt, der Moment einer Entscheidung, der Augenblick, der alles verändert. Kairos, und das ist interessant, kommt in der Bibel deutlich häufiger vor, nämlich je nach Übersetzung 85 Mal und Chronos nur ca. 54 Mal. Ich zeige euch jetzt mal einige Stellen exemplarisch. Jetzt möchte ich nicht alle anschauen, aber zum Beispiel hier bei Markus 1, Vers 15. Das ist so eine klassische Stelle, wo ein Augenblick gekommen ist. Das ist der Beginn von Jesu Wirken und Jesus spricht das. Jetzt ist die Zeit gekommen. Gottes Reich ist nah, kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Und noch ein paar andere Stellen habe ich auch, die das auch die gleiche Vokabel haben, also Kairos und Chronos. Hier habe ich auch einige Beispiele. Zum Beispiel Matthäus 2, Vers 7. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Also hier will Herodes das genaue Datum wissen, am besten die Uhrzeit. Das ist für Astrologen von Bedeutung. Und das ist also Chronos. Ja? Gemessen an der Häufigkeit in der Bibel ist Kairos also offenbar wichtiger. Also Gott begegnen, wachsam sein. Die Bedeutung eines Moments erkennen, eine richtige Entscheidung treffen, Gott gehorchen, all das ist da enthalten. Gerade eben Genau, Römer 13, 11, was ihr gerade seht, da geht es um Kronos, aber da wollte ich jetzt mit euch mal den letzten Teil anschauen, dieses Verses, und da steht, unserer endgültigen Erlösung, schreibt Paulus in dem Fall, sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Luther übersetzt an der Stelle, unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Also was steht hier? Hier steht, jeder Tag unseres Lebens bringt uns näher zu Gott. Das ist also eine Begründung dafür, was ich am Anfang meiner Predigt gesagt habe, dass die Zeit auf unserer Seite ist. Mit der Glaubenssicherheit im Herzen, dass nach dem Leben hier unsere himmlische Wohnung auf uns wartet, verliert der Tod seine Schrecken. Super, aber heißt das, dass wir jetzt passiv darauf warten sollen, endlich heimgehen zu können? Denn unsere wahre Bestimmung ist woanders? So können wir es ja verstehen. Eindeutig nein. Denn dein Leben hier ist sinnvoll. Jeder von uns, die hier sitzen, haben eine Berufung. Und die Bibel fordert uns klar auf, unsere Zeit gut zu nutzen. Gerade weil unsere Zeit begrenzt ist. Es ist klug, sich das vor Augen zu führen, anstatt es zu verdrängen, wie es in unserer Gesellschaft üblich ist. Lesen wir dazu, was Mose im Psalm 90 schreibt. Ab Vers 10, da steht, unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch alles, worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch schwinden wir dahin. Doch wer kann begreifen, wie gewaltig dein Zorn ist? Wer fürchtet sich schon davor? Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Also Mose stellt hier fest, wie schnell die Jahre vergehen. Das merken wir alle. Und dass wir sie oft mit bedeutungslosem Inhalt füllen. Die Menschen fragen nicht nach Gott, suchen nicht seine Nähe und nicht seinen Willen. Damals wie heute. Mose erkennt Gottes Zorn darüber. Und, das ist ein Gebet, Mose bittet Gott, die Menschen daran zu erinnern, dass das Leben begrenzt ist und wie wichtig es ist, die Zeit richtig zu nutzen. Und ein Stück weiter im Vers 90, ab Vers 15 und 16, da steht, so viele Jahre litten wir unter Not und Bedrückung. So lass uns nun ebenso viele Jahre Freude erleben. Zeig uns, wie machtvoll du eingreifst. Auch unsere Kinder sollen deine mächtigen Taten sehen. Mose erwartet also Gottes Segen schon hier in der Welt, also zeitnah, würden wir heute sagen. Das ist interessant. Also wir sollen gottgefällig leben, aber dann auch Gottes Segen konkret in unserem Leben erwarten, auch für unsere Kinder, sowohl hier als auch in seiner neuen Welt. Meine erste Botschaft an dich in dieser Predigt lautet, jeder Tag bringt dich näher zu Gott. Sei bereit, ihm zu begegnen und erwarte seinen Segen auch hier schon in deinem Leben. Das ist eine grundsätzlich andere Haltung als die eines Menschen, der hilflos zusieht, wie sein Leben verrinnt und sich beeilen muss, alles zu schaffen, was ihm wichtig ist. Für uns ist jeder Tag ein Geschenk. Jeder Tag kann der letzte sein, aber das, was uns dann erwartet, ist wunderbar. Es ist also ein bisschen wie ein Glas Wasser, das mit jedem Tag ein Tropfen voller wird. Also sei bereit, ihm zu begegnen. Du bist insbesondere dann bereit, ihm zu begegnen, wenn du Gott alles hinlegst, seine Vergebung für das annimmst, was nicht okay war in deinem Leben und denen vergibst, die schuldig geworden sind. Dann kannst du befreit und zuversichtlich jeden Tag als neue Chance erkennen. Die Bibel gibt uns aber auch konkrete Hinweise darauf, was wir im neuen Jahr tun sollen und was nicht. Lesen wir dazu eine Stelle, die ich ganz stark finde, Epheser 5, die Verse 15 bis 20, das ist jetzt 15 bis 18, da steht: Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen im Namen unseres Herrn Jesus. Moment, ich kriege mal zurück. Genau, das ist der zweite Teil. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Also, ich schaue es noch mal kurz genauer an. Am Anfang stand: Achtet genau darauf, wie ihr lebt. Zunächst sollen wir also aufmerksam darauf achten, wie wir leben und was uns geistlich gut tut oder schlecht. Was uns und andere erbaut, stärkt und gesund hält, sowohl geistlich als auch ganz praktisch. Dann steht hier: Nutzt die Zeit so gut ihr könnt. Ihr kennt vielleicht von Luther: Kauft die Zeit auf, altertümlich. Denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Wir sollen die Zeit nicht mit Unwichtigen vergeuden. Und mit der schlimmen Zeit, bei Luther die bösen Tage, ist die Endzeit gemeint, in der wir uns befinden. Der Zeitabschnitt zwischen Jesu Auferstehung und seiner Wiederkunft, dem jüngsten Tag. Und in dem die Gläubigen, die nach Gottes Willen fragen, eine kleine Minderheit sind. Auch das war in der Antike nicht anders als heute. Also damit die Zeit zu nutzen, ist kein blinder Aktionismus gemeint. Ich komme im Verlauf meiner Predigt noch darauf zu sprechen, wie wichtig es ist, Gottes Stimme zu hören, bevor ich etwas tue. Er hat viele Möglichkeiten, mir seinen Willen zu zeigen. Mein Gewissen, Erlebnisse, Begegnungen, Zeichen und Wunder, Frieden im Herzen, Liebe zu Menschen, Türen, die sich öffnen, etc. Dann steht hier im nächsten Vers: Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Für verbohrt, bei Luther unverständlich, wird das griechische Wort aphron benutzt. Das heißt so viel wie gedankenlos, dumm, ignorant, egoistisch, unüberlegt, kopflos, überstürzt und ungläubig. Das ist so das Bedeutungsfeld. In Umgangssprache würde ich übersetzen: Sei nicht dumm, sondern sei dir im Klaren darüber, was Gott von dir erwartet. Dann geht's weiter. Betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Wir sehen hier eine Warnung vor Alkohol und das schließt andere Drogen ein. Auf eine kurze Euphorie folgen gravierende Nach- und Nebenwirkungen wie Abhängigkeit, also Unfreiheit. Das Glücksversprechen erweist sich als Lüge. Diese Warnung schließt alle Bindungen ein an Schlechtes oder Nutzloses. Zum Beispiel auch Arbeits- oder Mediensucht zählt auch dazu. Und Gottes Geist, von ihm erfüllt zu werden, das kann durchaus mit einem Rausch verglichen werden. Manche spüren Hitze, andere zittern, fühlen sich, als ob sie schweben oder fallen bleischwer zu Boden. Manche auch gar nichts davon. Aber immer ist man von seinem tiefen Frieden erfüllt. Also ich finde es vielleicht das Schönste, was wir hier auf der Erde erleben können. Es ist das genaue Gegenteil eines Rauschs durch Substanzen, die auf chemischem Weg betäuben und suchterzeugend sind. Und, das hängt damit zusammen, ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Lobpreis und Anerkennung ist ein weiteres wunderbares Heilmittel gegen Depression, Traurigkeit und Gefühle der Sinnlosigkeit. Halleluja, Amen kann ich dazu nur sagen und bezeugen, dass das wirklich glücklich macht. Und dann steht er zum Schluss im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Also das gehört immer dazu. Dank ist ganz natürlich dabei, wenn wir Gott loben. Selbst nichtchristliche Therapeuten erkennen, dass Dankbarkeit glücklich macht und mit dem Hier und Jetzt versöhnt. Wie viel mehr wirkt das, wenn wir unseren Dank an den Gott richten können, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben. Ich komme jetzt zur zweiten Botschaft des Abends an dich. Die lautet, erkenne, was Gott von dir erwartet, lass dich von seinem Geist erfüllen und werde zum Segen für andere. Was und wie wir das genau tun können, dazu ist in der Bibel viel zu lesen. Und das ist auch nicht mein Thema, ich will ja gar nicht ins Detail gehen. Aber suche Gottes Nähe und bitte ihn, dir mit seinem Geist nah zu sein, dich zu erfüllen. Frage Gott, wann immer du eine Entscheidung zu treffen hast. Also zu mir persönlich hat Gott schon oft durch die Bibel gesprochen. Was wir hier lesen, ist Gottes allgemeine Botschaft an uns. Zum Beispiel, soll ich diesen Anruf annehmen? Soll ich mit diesem Menschen Zeit verbringen? Soll ich diesen Arbeitsvertrag unterzeichnen? Soll ich für meine Familie so oder hier vorsorgen? Und was würde Jesus an meiner Stelle tun? Das ist eine sehr gute Frage. Ein gutes Gewissen, Freude und Friede im Herzen sowie Übereinstimmung mit der Bibel sind exzellente Hinweise auf eine geistlich gute Entscheidung. Ich komme noch mal kurz zurück zum Psalm 90. Wir haben ja vorhin ab Vers 10 gelesen, aber davor, ab Vers 4, steht Folgendes. 1000 Jahre sind für dich wie ein einziger Tag, der doch im Flug vergangen ist, kurz wie ein paar Stunden Schlaf. Du reißt die Menschen hinweg, sie verschwinden so schnell wie ein Traum nach dem Erwachen. Sie vergehen wie das Gras. Morgens sprießt es und blüht auf, doch schon am Abend welkt und verdorrt es im heißen Wüstenwind. Ich springe jetzt mal kurz ins Neue Testament zum 2. Petrus 3, Vers 8. Und da steht, eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben. Ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also ich bin fest überzeugt, dass Petrus, der Jude war, dem Psalm 90 kannte und sich darauf bezieht. Und im Psalm stand, 1000 Jahre sind für dich wie ein einziger Tag. Und Petrus erweitert das noch und sagt, ein Tag ist auch wie 1000 Jahre. Also Gott überblickt riesige Zeiträume. Also völlig anders als bei uns, die wir ungeduldig werden, wenn etwas ein wenig länger dauert als erwartet. Wir, die Menschen, werden geboren und sterben wie Gras, steht im Psalm. Aber jeder Grashalm ist einzigartig. Ich lese das so, dass wir uns nicht so wichtig nehmen sollen. Ich bin nicht das Zentrum des Universums. Das ist Gott. Andererseits, und das lesen wir hier, das fügt Petrus der Aussage hinzu, kann Gott, für den ein Tag wie 1000 Jahre ist, an einem einzigen Tag unfassbar viel tun. Zum Beispiel die Erde erschaffen oder dir als Kairos begegnen. Dein Leben verändern. Rechne damit und sei bereit. Gott ist uns ganz nah. Er ist außerhalb der Zeit. Er ist ewig. Das gilt für die gesamte geistliche Welt. Auch die hat Gott erschaffen. Sie ist nicht vergänglich, sondern bleibt für immer. Danach sehnen wir. Danach sehen wir uns. Und das ist unser Bestimmungsort, wenn wir diese Welt verlassen. Wir können im Geist geistliche Realität schon erkennen, aber schemenhaft und lückenhaft. Die Bibel nennt das Stückwerk. Ich sehe die Zukunft nicht im Detail. Und wir kennen Gottes Timing nicht. Gott ist nicht vorhersehbar und deshalb müssen wir im Glauben wandeln. Das ist Gottes Wille. Und deshalb lässt er sich auch sozusagen nicht in die Karten schauen. im 2. Korintherbrief steht, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gott offenbart sich uns nur, soweit er will. Also ist es zwar schön, wenn wir unsere Zeit gut verplanen, aber aus Gottes Perspektive geht es darum, dass wir seine Stimme hören und ihm alles unterordnen. Auch unsere Zeitplanung. Gott ist vertrauenswürdig. Er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und er verspätet sich nie. Sein Timing ist perfekt, auch wenn wir es nicht kennen. Lasst uns unter diesem Aspekt mal die Bibelstelle von den klugen und törichten Jungfrauen ansehen. Und zwar hier die beiden letzten Verse. Matthäus 25, 10 bis 13. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tue uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ich nehme an, ihr kennt die Geschichte oder die meisten von euch. Das sind Jungfrauen, ein Teil kauft sich Öl für ihre Lampen, die anderen nicht. Und die mit den brennenden Lampen dürfen rein zur Hochzeit, die anderen müssen draußen bleiben. Die Bibel ist hier eindeutig, was die Bedeutung des Gleichnisses unter dem Aspekt Zeit bedeutet und sagt es auch explizit. Das steht hier, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ich denke, das bezieht sich nicht nur auf die Ankunft des Messias, des Bräutigams, der seine Braut, die Gemeinde zu sich nimmt, sondern auf Gottes Handeln generell. Im Matthäus Kapitel, ein Kapitel später, in Matthäus 26, sagt Jesus zu seinen schläfrigen Jüngern, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir kennen Gottes Timing nicht, aber wir sollen bereit, vorbereitet sein. Es geht um geistliche Aufmerksamkeit, um Gottes Führung. Ich habe euch bereits einige Möglichkeiten genannt, wie wir eine Wegweisung von Gott bekommen können. Und gleichzeitig, das lesen wir hier, sollen wir auch wachsam sein, um geistliche Angriffe zu erkennen und uns zu wehren. Mit Jesus und dem Heiligen Geist sind wir immer stärker als der Angriff. Immer. Jesus ist stärker. Die Gefahr lauert da, wo wir unaufmerksam, abgelenkt, passiv oder schläfrig sind. Wenn du zu dir ehrlich bist, wirst du erkennen, wo du angreifbar bist, welche deine Schwächen sind. Sei hier besonders aufmerksam. Meine dritte Botschaft an dich ist also, sei wachsam, aufmerksam. Rechne jederzeit damit, dass diese Zeit zu Ende geht oder Jesus zum zweiten Mal kommt. Rechne aber auch jeden Tag damit, dass Gott dir im Kairos begegnet. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu dir ist Gott wichtig. Rechne damit, dass er dich beauftragt, etwas zu tun. Sei bereit, deine sorgfältige Zeit, Karriere oder Beziehungsplanung über den Haufen zu werfen und folge ihm im Glauben. Denn hier gilt, was wir gerade gelesen haben, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ich will an dieser Stelle den Begriff der Indifferenz nennen, der bei den ignatianischen Exerzitien eine wichtige Bedeutung hat. Er bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sondern eine tiefe innere Freiheit und Gelassenheit, die Bereitschaft, sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen, ohne an eigene Planungen und Vorstellungen gebunden zu sein. Das abzugeben fällt uns in der Regel schwer, macht aber offen dafür, Gottes Stimme zu hören und zu erkennen, was er für dich vorbereitet hat. Wenn wir uns von unseren eigenen Vorlieben, Zu- und Abneigungen lösen, gewinnen wir geistliche Freiheit, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Dorthin gelangt man durch Bibellesen, Betrachtung von Meditation, von Bibeltexten, das Erforschen des eigenen Gewissens und auch durch das Aushalten von schwierigen Lebensphasen. Dieser Ansatz, finde ich, ist das genaue Gegenteil zum Zeitmanagement, über das ich zu Beginn der Predigt gesprochen habe. Das ist zwar nicht verkehrt, aber geistlich nutzlos, wenn ich mein Leben nicht grundsätzlich aus meiner Beziehung zu Gott herausgestalte. Also ich schließe mit meinen drei Botschaften an dich, damit du die Zeit im neuen Jahr für das nutzt, was wirklich zählt. Erstens, wie gut jeder Tag des neuen Jahres 2026 bringt dich näher zu Gott. Freu dich darauf und erwarte seinen Segen, auch hier schon in deinem Leben. Zweitens, frage Gott, was er von dir erwartet und handle danach. Lass dich von seinem Geist erfüllen und werde 2026 zum Segen für andere. Und drittens, sei im neuen Jahr wachsam aufmerksam. Sei bereit, Gott zu begegnen. Denn viel wichtiger als eine gute Planung ist es, seine Stimme zu hören. Amen.